der Podcast.
Warten auf GroKo. Absurdes Theater in Berlin.
Hallihallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörenden, da draußen an den Empfangsgeräten zu einer weiteren Ausgabe von Lucke und Hengstmann. Die politische Weltlage explodiert und darum hauen wir jetzt täglich einen Podcast raus. Nein, es ist tatsächlich so, als wir gestern nach der Trump-Folge, bloß jetzt mal zur Information, es ist 11.26 Uhr am 7.11.2024, wenn wir jetzt aufnehmen, wenn ihr das hört. Also, als wir uns gestern verabschiedeten nach dieser Trump-Folge, die ja ohnehin schon so, haben wir und dann abends vom Fernseher saßen, dachten wir, scheiße, Ampel. Koalition ist geplatzt. Also, was müssen wir machen? Was ist das Dringendste? Was ist unsere größte staatsbürgerliche Pflicht? Wir müssen einen Podcast aufnehmen, natürlich. Und darum begrüße ich am anderen Ende dieses Podcasts, begrüße ich Tilman Lucke in Berlin. Tilman, grüß dich.
Hallo, lieber Sebastian Hengstmann, ich bin Tilman Lucke und wie John Kerry auf seiner Präsidentschaftsnominierung 2004 sagte, and I'm calling for duty. Also so. Wir füllen jetzt unsere staatsbürgerliche Pflicht aus und schauen mal, was wir jetzt kriegen.
Du weißt aber, was Call of Duty eigentlich ist. Das ist ein Ballerspiel,
wie es so schön heißt. Das ist ja immer während deiner Monologe. Also,
so, also, du hast es nötig hier mit dreiviertel Redeanteil pro Folge. So, aber wir haben heute nicht so viel Zeit, weil es ist wirklich, also bloß um das nochmal ganz zusammenzufassen für die Leute, die hier hinterm Mond leben. Am gestrigen Abend hat Olaf Scholz Finanzminister Christian Lindner entlassen. Das klingt jetzt erstmal nicht schlimm, aber das ist, also der hat einfach seinen Minister entlassen. Ich meine, Angela Merkel hat auch Norbert Röttgen entlassen und Gerhard Schröder hat Rudolf Scharping entlassen. Also das passiert halt.
Also das war es eigentlich in der Geschichte der Bundesrepublik an Ministerentlassungen. Die mit dem Minister nicht abgesprochen waren.
Ja gut, aber da ist ja nichts weiter passiert.
Ja.
Jetzt stehen wir, wie sagte gestern ein Korrespondent bei Phoenix, das ist alles sehr, sehr unerfreulich.
Ja, naja, aber am unerfreulichsten, weißt du, man denkt, oh, alle fliegen raus und jetzt gibt's irgendwie, und dann kommt plötzlich Volker Wissing noch daher spaziert, der sagt,
Moment, eins nach dem anderen, ja, wir müssen ja gleich hier.
Also die Bahn ist so ein wichtiges Thema, das möchte ich gern zu Ende verstolpern, ja, super. Also das ist doch Wahnsinn, wo man denkt, niemand ist mehr FDP als Volker Wissing. Ja. Und zweitens, niemand müsste mehr gehen von dieser Viererriege. Gut, Lindner ist ja schon gegangen und dann gibt es ja noch drei andere. Die beiden anderen, die hätten ja meinetwegen bleiben können. Aber warum ausgerechnet Volker Wissing? Vielleicht hat er nicht genug Schilder, um den Weg nach draußen zu finden.
Ja, vielleicht.
Ja. Und anscheinend ja auf irgendwie, das wurde ja eingefädelt von Matthias Miersch, diesem fabelhaften SPD-Generalsekretär.
Was?
Der das irgendwie ja schon nachts ihm anbot. Wahrscheinlich hatte, also dass der sagte, der kann doch bleiben.
Das sind jetzt die Kuriositäten, die können wir gleich erstmal diskutieren. Mir geht es jetzt um was anderes. Also, ja. Scholz verkündet den Rausschmiss von Lindner. Warum? Dazu ist mir live zugeschaltet Politik-Profi-Thema Lucke.
Naja, ich habe mich auch gewundert über Scholzens Tonfall in seinem Statement gestern Abend, wie er dann plötzlich so aus sich herausging, erstmals in seinem ganzen Leben. Das war ja ein kompletter Rant gegen diesen Minister, mit dem er ja angeblich seit 3 Jahren sehr vertrauensvoll im engen Austausch zusammenarbeitet.
Also, ich habe das gesehen, ich lag so auf dem Bett und Olaf Scholz, wer Olaf Scholz nicht kennt, der hat gedacht, das ist ein ganz normales Statement.
Ja.
Aber für Olaf Scholz-Verhältnisse stand er da, die Hände in der Hosentasche zur Fäusten geballt und sagte, ich paraphrasiere jetzt, Christian Lindner ist das größte, widerlichste und stinkendste Arschloch, was mir in meinem Leben jemals untergekommen ist. Und ich glaube, das trifft es noch nicht ganz.
Ja, also er hat halt gesagt, dass er sich das nicht mehr bieten lässt und dass er dass Lindner eigentlich dauernd stört. Es hätte er ja gerne
gesagt. Zu sachfremden Themen, das fand ich sehr schön.
Ja, und da muss man echt sagen, also wer Leute wie Rolf Mütze nicht in seinen Reihen hat oder Ralf Stegner oder auch Matthias Miersch, der ja gesagt hat, Gerhard Schröder ist ein ganz normales SPD-Mitglied, der gehört zu uns. Also das scheint ja auch irgendwie so ein Totalausfall zu sein. Also da viel Spaß mit einer Kampagne, wo dann Frieden auf den Bundestagswahlplakaten steht und das BSW und die AfD schreiben einfach Frieden doppelt so groß und Mainz doppelt so falsch. Also das wird man nicht gewinnen. Da, wie gesagt, dazu später, aber dass Scholz jetzt, ich meine, ganz Deutschland redet seit Monaten oder mindestens seit vielen Tagen darüber, dass genau das jetzt passiert. Wie es dann genau ablief, das ist ja verschieden, weil angeblich, das würde die FDP dementieren, angeblich war ja seitens der FDP geplant, für heute von sich aus der Regierung rauszugehen. Also das ist wie das typische, sie sind gefeuert. Nein, das können sie gar nicht, ich kündige.
Genau.
Und ob das stimmt, das kann durchaus stimmen, aber da hat er vielleicht Wind davon bekommen und der Tropfen, der den heißen Stein zum Überlaufen, nee.
Ja, so ähnlich.
Der war dann ja, dass während dieser Sitzung, das war ja ungefähr um 8 Uhr abends, dann rauskam durch die Bild-Zeitung, jetzt Lindner schlägt Scholz die Vertrauensfrage vor und dann hat Scholz gesagt, Mensch, das hatten wir ja noch nie, dass irgendwelche bösartigen Leute was rausgeben aus der Sitzung. Ja, das ist ja vollkommen unüblich in der deutschen Politik. Und das ist jetzt der Anstoß, dass ich ihn rausschmeiße.
Gut, also wir wissen natürlich beide, es ist überhaupt nicht unüblich. Das ist eigentlich klassische deutsche Politik, aber in Ordnung. Ja. Reden wir jetzt darüber, hat Lindner diesen Rausschmiss provoziert, ja oder nein? Also um das vielleicht mal ganz kurz, bevor du antwortest. Ich habe mir gestern das Statement von Lindner noch angeguckt. Mhm. Und er wirkte wie ein bockiger, gnatziger, kleiner Junge, der ansonsten ja immer der souveräne, überlegene, nein, ist, wirkte gnatzig und bockig. Also er wirkte überrascht.
Naja, ich glaube schon, dass er, also, naja, stell dir mal vor, du willst gerade einen Klingelstreich machen, hast den Daumen schon an der Klingel und plötzlich bei der bösen Hexe von nebenan, die du irgendwie, vor der du riesen Angst hast als Zehnjähriger, und plötzlich macht dir die Tür auf und versohlt dir den Hintern. Präventivschlag nennt man sowas.
Genau.
Und da bist du dann auch knatschig, ja, ich wollte doch gar nichts. Ja. Das kann glauben, wer will. Also wie gesagt, es war halt konfrontativ und in so einer Sache ist der Kanzler ja natürlich immer am längeren Hebel, weil er als einziger ja gewählt ist vom Bundestag und auch nur abgewählt werden kann. Und die Minister, die kann er nach Gutdünken rausschmeißen oder auch nicht. Also an seiner Stelle würde ich den Wissing eigentlich trotzdem eigentlich wegen Würdelosigkeit eigentlich doch noch mit rausschmeißen.
Okay, über Wissing reden wir gleich. Ja. Also das Unwichtige und Erbärmliche zum Schluss, bitte. So, jetzt hat er den rausgeschmissen. Wie gesagt, also Merkel hat Dings rausgeschmissen, Röttgen, und Schröder hat Scharping rausgeschmissen. Da ist ja nichts passiert. Aber das bedeutet ja jetzt, er hat den FDP-Chef gefeuert. Das heißt, diese Koalition ist am Ende. Scholz will ja auch die Vertrauensfrage, aber diese Koalition ist definitiv am Ende. Mhm. Scholz sagte jetzt, wir kriegen die paar unwichtigen Sätze, die wir noch haben, die hammern wir jetzt hier schnell mal durch. Mhm. Und dann stelle ich am 15. Januar die Vertrauensfrage. Was soll das? Also ein halbes Jahr vor der Bundestagswahl, das kannst du ja doch klemmen.
Nee, eben auch wieder nicht. Da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ein halbes Jahr gespart ist ein halbes Jahr. Aber typisch Scholz ist halt, dass er nicht sagt, was haben wir denn? Wir haben nächste Woche Sitzungswoche. Da könnte ich doch mal die Vertrauensfrage stellen. Laut Grundgesetz brauchen wir dafür nur 2 volle Tage. Also das heißt, ich könnte am Mittwoch die Frage stellen und Freitag ist die Abstimmung. Er macht das aber nicht, sondern sagt, Mensch, wie kann man denn, ich bin ja für die Zeitenwende oder Zeitlupenwende eigentlich, also wie kann man es denn jetzt möglichst verlangsamen, diese Eskalation eigentlich noch auf 2 Monate auswalzen? Und das war bei Schröder damals, 2005 war das ja ähnlich, da war am 22. Mai die Landtagswahl von Nordrhein-Westfalen und dann am Wahlabend ging ja plötzlich Franz Müntefering, ohne es mit dem grünen Koalitionspartner abgesprochen zu haben, einfach vor die Kameras eigentlich. Man dachte, der sagt jetzt, ja, wir werden in Gremien, bla 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 und Wahlniederlage. Und dann sagt er, wir lösen den Bundestag auf. Das waren 2 Personen, es waren Schröder und Müntefering allein, die das wussten. Naja, und dann war aber tatsächlich, da waren ja die Sommerferien. Da kann man dann, also die Vertrauensfrage wurde dann 6 Wochen später gestellt, am 1. Juli, um sie dann hinten mit den ganzen Fristen, also 21 Tage für den Bundespräsidenten plus 60 Tage für die Wahlvorbereitung, um sie dann in den September rein zu legen, was vorher nicht gegangen wäre. Das ist also rein sachlich zu begrüßen, weil Wahlen in den Sommerferien, da macht da keiner mit. Und jetzt
ist ja okay, noch da.
Jetzt ist aber so, Scholz will die Wahl Ende März, wahrscheinlich am 30. März. Übrigens, möglicherweise am selben Tag wie die Neuwahl in Sachsen. Aber lass uns.
Das ist, also jetzt, da machen wir jetzt mal einen kurzen Haken rein. Was soll, also die Wahl von Trump geht völlig unter. Dass das Bündnis Sarah Wagenknecht im Prinzip Sachsen gesprengt hat, geht völlig unter.
Ja. Genau, also Sachsen hat ja, da hat ja gestern auch, also wo man denkt, Mensch, liebe Nachrichtenblätter, liebe Zeitungen, könnte einfach doppelt so dick sein am nächsten Tag. Also es gab so Koalitionssondierungen und die hatten ja in Sachsen tatsächlich am meisten Probleme bereitet von den drei Bundesländern. Und jetzt ging es um diese Friedensformel, also das ist natürlich auch ein Vorwand, de facto wurde aus dem Saarland der Stecker gezogen, die Frau Zimmermann, die sächsische BSW-Vorsitzende musste die Koalitionssondierungen abbrechen mit CDU und SPD, weil das ja ganz böse Kriegsparteien sind und da das ja das einzige rechnerische Modell ist, wir wissen, dass die in Sachsen sind ja tatsächlich viele Parteien im Parlament vertreten, CDU stärkste Kraft, danach direkt AfD mit genau einem Drittel sitzen, also Sperrminorität nicht erreicht. Sie haben aber freie Wähler, die, wo einer sehr das alles sehr sympathisch findet, was die AfD macht. Der hat ein Direktmandat, sitzt allein drin. Dann gibt es die Grün und die Linkspartei, die haben beide so eine Handvoll, weil sie jeweils zwei Direktmandate hatten. Nee, die Grünen sind sogar über 5%. Und dann hat man noch die SPD mit ja auch knapp über 5%. Und das heißt, die BSW und AfD haben ungefähr die Hälfte der Sitze, sodass es gibt keine andere Koalitionsmöglichkeit als diese Dreierkonstellation. Und in der sächsischen Verfassung steht ja drin, dass ein Ministerpräsident nach 4 Monaten nach der Konstituierung, die war am 1. Oktober, gewählt sein muss. Andernfalls gibt es dann eine Neuwahl innerhalb von 60 Tagen. Heißt, wenn am 1. Februar die Sache noch nicht erledigt ist, dann wird er aufgelöst und nach 60 Tagen, das wäre dann auch der letztmögliche Sonntag, der 30. März. Und dieser 30. März fällt ja zufällig auch in die Zeit zwischen Ostern und Fasching, nee, umgekehrt, sodass man das auch machen kann. Es sind dann keine Ferien oder in keinem Land ist irgendwie Ausnahmezustand. Genau, das wäre dann insofern der Termin, auf den es in Sachsen rauslaufen würde, denn in Sachsen bräuchte man für die Parlamentsauflösung eine Zweidrittelmehrheit und die könnte ja die AfD zusammen mit diesem einen freien Wähler einfach verweigern. Das heißt, von selber wird sich dieses Parlament vermutlich nicht auflösen. Aber das sind jetzt auch alles noch, also vielleicht wird
es ja jetzt mal ganz ehrlich, warum nicht? Also die AfD hat ja durchaus Interesse daran, dass es neue Wahlen gibt, weil sie geht ja stärker daraus hervor. Und ja, ich glaube schon, dass die AfD sofort in Sachsen... Ich glaube schon, dass die AfD in Sachsen noch ein bisschen mehr Potenzial hat.
Ja, also dazu kommt aber, das war 2020 in Thüringen genauso, da wäre ja der Landtag auch aufgelöst worden. 21, um es zusammen mit der damaligen Bundestagswahl zu machen. Und dann plötzlich, man wollte aber nicht die AfD als Mehrheitsbeschaffer, nicht mal als Mehrheitsbeschaffer für die Zweidrittelmehrheit nutzen. Hat gesagt, eigentlich brauchen wir alle aus allen demokratischen Parteien dann diese Leute. Und das wäre knapp gegangen, wenn nicht aus der FDP, die dann dadurch keine Fraktion mehr war, irgendeine Corona-Leugnerin ausgetreten war. Und die wollte man eben auch nicht mehr als Mehrheit. Ja, das heißt, letztlich auch, wie du sagst, eine gewisse Bockigkeit. Das scheitert ja tatsächlich an einer Abgeordneten, die an der Sache gar nicht schuld war, weil sie ja wahrscheinlich doch zugestimmt hätte. Und so, das sind so diese Manöverchen. Ja,
naja,
deswegen glaube ich, dass der 1. Februar einfach verstreicht und dann kommt dieser Mechanismus
in Gang. Okay, dann lassen wir jetzt aber mal das Zänkische Bergvolk
in Sachsen. Oder die drei Parteien sagen April, wir reden doch nochmal miteinander. Also die machen sozusagen den Ampel-Move und sagt, wie das Ganze dieses Jahr über, jetzt saßen wir zusammen, ja, dann setzen wir übernächste Woche nochmal zusammen und machen was. Ich halte es aber eher für unwahrscheinlich, weil wie gesagt, der sächsische Landesverband scheint sich mehr oder scheint näher dran zu sein an der großen Führerin und sozusagen ihren Willen hundertprozentig vollziehen zu wollen.
Wir werden es sehen. Aber wie gesagt, das sind die zänkischen Bergvölker. Jetzt geht's wieder. Gehen wir mal wieder zurück in den Bundestag. Oder besser gesagt, erstmal ins Kanzleramt. Der Bundestag hat ja im Moment wenig damit zu tun.
Mhm. Nee, es ging ja darum, warum Scholz halt typisch Scholz ist und die Vertrauensfrage nicht sofort stellt, weil er denkt, Mensch, lass uns doch nochmal einfach über Weihnachten, Neujahr den ganzen Zoff weiter ausbreiten. Wir haben ja sonst nichts zu tun. Ja.
Das
nervt mich auch.
Ich bin auf die, Weihnachtsansprache, Neujahrsansprache. Weihnachtsansprache macht der Kanzler, ne? Nee, Neujahrsansprache macht der Kanzler.
Genau, also das ist ja eher die politische Botschaft, Neujahrsansprache, die macht der Kanzler. War nicht immer so, die haben mal geswitcht, glaube ich, in den 60er Jahren.
Aber da bin ich echt drauf gespannt.
Mhm.
Wie fandest du Scholz denn? Wie fandest du die Rede von Scholz?
Ich fand's dreist, ich fand's unverschämt, weil er halt so tut, als wäre er der Gute. Dabei ist sein Modus, er hat der Ampelkoalition ja den Modus aufgedrückt, nämlich möglichst die Differenzen wegignorieren und nach hinten schieben. Selbst die Sachen, die man schaffen kann, verkomplizieren, wie damals das mit der Impfpflicht, erst dann abstimmen, wenn keiner mehr dafür ist, dann das Cannabis-Gesetz so schreiben, dass es eigentlich niemandem gefallen kann und so weiter. Also, dass er jetzt so tut, als wollte die FDP nur ihre Sachen, während, wie gesagt, im eigenen Laden und bei den Grünen gibt es ja auch dann diese Traumtänzer, die denken, lass uns doch, also es ging ja letztlich um die Schuldenbremse. Und anscheinend war dann sozusagen der wichtigste Punkt im gestrigen Gespräch war, dass Scholz gesagt hat, jetzt brauchen wir 3 Milliarden Euro für die Ukraine. Und zwar, das wurde ja auch im letzten Dezember vereinbart, es gab, die wollten ja die Schuldenbremse einhalten und haben aber gesagt, wir lassen uns zwei Hintertürchen offen, nämlich falls überraschenderweise das A-Hochwasser von 2021 nochmal hochkommt, ich weiß auch nicht, was da gesollt sein wollte, aber zweitens, wenn die Ukraine Geld braucht. Und die haben Scholz hat auch das ganze Jahr zugesehen, wie die Ukraine weiter bombardiert wird und immer schön, ist alles ganz schlimm und so. Und jetzt fällt ihm ein, dass er denen doch ein bisschen mehr geben will. Das ist halt auch wieder eine Heuchelei, weil das Geld, das hätten sie vor einem Jahr doch noch besser gebraucht als heute. Und jetzt, also angeblich, und Lindner hat dann gesagt, diesen Mechanismus aus dem Grundgesetz anwenden, eine Notlage zu erklären für diese 3 Milliarden, also nicht die Schuldenbremse quasi de facto abschaffen, sondern diesen Ausnahmemechanismus anwenden, das geht nicht, das würde gegen meinen Amtseid verstoßen und auch das ist wieder ein großes Theater. Also man muss halt wirklich sagen, diesen dysfunktionalen Modus, den hat der Scholz komplett selber zu verantworten. Und da finde ich es eine Unverschämtheit, wie er diese Rede gehalten hat.
Okay.
Was sagst du?
Mir merkt, hier ist ein großer Scholz-Fan. ich sehe das. Ich,
weißt du, am Ende kommt so, Scholz tritt jetzt vielleicht auch noch ab und am Ende gibt es dann als Ersatz Rolf Mützenich, als der einzige SPDler, den ich noch schlimmer finde.
Okay, das wäre für dich, also ich glaube, dann würdest du auswandern und dich gleichzeitig umbringen.
Genau, dann wäre der nächste Podcast zum Thema Tilman Lucke tritt aus Protest zurück.
Genau, und zwar auch von allem.
Von allem.
Von allem.
Auch von Ämtern, die ich gar nicht habe.
Naja, ich sehe das ein bisschen anders. Ich sehe die Schuld schon bei der FDP, also sogar extrem bei Lindner, weil diese profilierungssüchtige kleine Dreckschwein hat ja von Anfang an gestänkert. Also dieser ganze Ampelmodus war ja von Anfang an. Also Scholz, ich halte Scholz schon für einen ziemlichen Moderator. Und Lindner hat ja von Anfang an gestänkert. Das Problem ist, die sind halt mit 12% in diese Regierung rein, mit dicken Klöten, auch die Frauen, und haben gesagt, wir. So. Waren aber der kleinste Koalitionspartner und haben immer, und das ging ja schon mit Stänkerei los, also diese ganze Koalition, also schon allein mit der Impfpflicht, diese ganze Koalition stand ja nie unter einem guten Stern. Und nun stellten die aber fest, ach scheiße, unsere Umfragewerte sinken aber extrem. Oh, da müssen wir uns jetzt wohl mal profilieren. Und dann sanken aber die Umfragewerte noch mehr. Und jetzt waren die aber in so einer Zwickmühle drin, dass die aus diesem Stänker nicht mehr rausgekommen sind, weil sie sonst ihre Stammklientel verloren hätten. Also ich sehe die Schuld der Stänkerei, das ist Scholz jetzt sicherlich nicht perfekt, aber eine Unverschämtheit fand ich es nicht, weil dass Olaf Scholz jemanden entlässt, da muss schon einiges passieren. Ich habe gestern einen Kommentator gehört, der sagte, unter Kohl oder Schröder wäre Lindner schon vor 2 Jahren rausgeflogen.
Was heißt raus? Also es ist halt kein Einzelner und du hast es ja aufgezählt, Merkel und Schröder waren bei ihren 2 Ministerentlassungen jeweils sogar auch erstens nicht nur in derselben Partei wieder entlassen ist, sondern auch dessen Parteiboss, also Vorsitzender, und das nicht mal das ist Scholz, da weiß ich eben auch nicht. Ich würde gern mal Mäuschen spielen, wenn zum Beispiel Scholz sich mit Saskia Esken und Lars Klingbeil unterhält.
Wer?
Die ja eigentlich seine Vorgesetzten in der Partei sind.
Naja, also was ist das für ein patriarchales Weltbild?
Naja, eigentlich, also wenn Parteien, das ist ja der Konflikt zwischen Parteien in der Bundesregierung, natürlich dieser Koalitionsausschuss, da sind die immer dabei, aber ob die, also von wem jetzt der, von wem...
Also entschuldige jetzt mal ganz kurz, du bist ja irgendwie aufgrund irgendwelcher Verwirrungen in deiner Psyche, bist du ja Mitglied bei den Grünen. Betrachtest du Ricarda Lang und Omid Nuripur als deine Vorgesetzten?
Nein, also Vorgesetzten, wenn man politisch arbeitet.
Selbst dann nicht. Das sind also, entschuldige bitte, ich sehe Lars Klingbeil und Saskia Esken als...
Nein, also aber sozusagen, es geht schon drum, hier wird der FDP-Chef rausgeschmissen, da sollten die SPD-Chefinnen ja doch auch ein bisschen was dazu beizutragen haben.
Ja gut, also das ist aber, glaube ich, auch der Knackpunkt. Aber ich glaube, das ist, also er hat ja nicht nur Minister entlassen, sondern er hat den Chef einer Koalitionspartei entlassen.
Das wäre auch gewesen, wenn er nur Wissing oder nur wen auch immer entlassen hätte, Buschmann oder so. Aber tatsächlich, ich wollte dir ein Zitat vorlesen. Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer inneren Haltung heraus das Land nach vorne zu führen. Von wem stammt dieser Satz?
Nochmal.
Olaf Scholz verfügt über ein inneres Geländer, um aus einer inneren Haltung heraus das Land nach vorne zu führen.
Von Olaf Scholz?
Nee, tatsächlich ist das von Christian Lindner.
Ach, sehr süß.
Vom November 2021. Bei der Vorstellung des Koalitionsvertrags.
Ah, ja.
Also das war ja fast eine etwas peinliche Szene. Ich erinnere mich da auch an diese, ich habe das auch gesehen, in so einem, das haben die, diese Pressekonferenz haben die gehalten in so einem Berliner Industriegelände, wo sie dann zu so diese Phalanx gebildet haben, wie alle Vorsitzende damals dann tatsächlich noch Saskia Esken und Nowabo und so weiter, alle nebeneinander so rangelatscht kamen. Und jeder sagte, ja, wir haben den Koalitionsvertrag jetzt abgeschlossen und das wollen wir. Und Lindner nutzte seine Redezeit nochmal für so richtig so eine gewisse Schleimerei.
Schwülstig möchte ich es nennen.
Ja, und das, da guckten dann die anderen schon betreten beiseite. Und ich glaube nicht, dass er den Satz heute noch sagen
wird. So wie der betrunkene Onkel auf der Party, ne?
Ja, verfügen wir über ein inneres Geländer? Ja, da brauchst du ein Geländer.
Also genau. Ja. Okay. Also, Lindner ist weg, das ist klar. Lindner ist weg und die Bettina Stark-Watzinger, was schade ist, weil wir ganz kleinen Stark-Watzinger-Gag heute Abend in der Premiere drin haben, den werden wir jetzt wahrscheinlich durch Kekse ersetzen müssen.
Ich glaube, das passiert ihr im Amt genauso. Ja?
Naja, das meine ich, aber Kekse, also hast du den Mega-Wortwitz verstanden? Durch Kekse ersetzen.
Nee.
Cookies.
Ach, jetzt, ja.
Jörg Cookies wird unser neuer Finanzminister. Den kennt ja auch keine Sau.
Ja.
Das war Englisch, Cookies, Englisch, Keks. Ist jetzt auch egal, der wird aber so nicht geschrieben. Egal, um zum Thema zu
kommen. Aber im Gespräch war ja auch noch Wolfgang Schmidt, der Oberstrippenzieher.
Der Kanzleramtsminister.
Genau.
Ja, ja.
Aber immerhin, es ist so, dass...
Wobei der noch lustiger gewesen wäre, weil der hat auch noch seinen Allerweltsnamen.
Ja, aber das ist halt schon, also da weiß man nicht, wie das, der Cookies immerhin, der ist halt aus dem Ministerium, das heißt, der braucht da keinen einzigen Tag, um sich einzuarbeiten,
ja, ja.
Das ist schon mal von Vorteil in so einer Lage, erst recht, weil die Haushaltsberatungen ja im Gange sind, also seit immer, und da brauchen wir schon einen, der das auch weiß. Es ist natürlich jetzt wieder dieses große Versprechen von Scholz, er wird nur eine Bundesregierung führen, wo 50% Frauen drin sind, also ja, das schmilzt noch weiter,
aber
der einzige, oder der Wissing bleibt, das heißt, die Frauenquote sinkt ja noch weiter unter Null, wenn die einzige FDP-Frau jetzt noch geht. Und wen will er dann noch reinholen in die restlichen Ressorts?
Können wir gleich, mir geht es jetzt um was anderes. Also, dass er überhaupt neue Minister ernennt, ist ja schon mal krass. Das heißt, er plant ja doch nur zu, ich sage es mal ganz vorsichtig, arbeiten. Ne? Weil er könnte ja also, als, sagen wir mal so, als die FDP damals bei Schmidt aus der Regierung raus ist, hat er ja keine neuen Minister ernannt, sondern hat ja sozusagen bloß die Ressorts neu verteilt. Im schon bestehenden Kabinett. Das hätte Scholz ja auch machen können.
Ja,
das hätte
wobei, jetzt sagen da war können, klar, da war ja keine Vertrauensfrage, also auch nicht dieser lange Übergang, sondern da war ja schon klar, dass die FDP zu Kohl geht, hat ja schon mit ihm gesprochen, und dass der das Misstrauensvotum machen würde. Und de facto waren es ja dann genau 2 Wochen für diese, wo Helmut Schmidt zum Beispiel war ja gleichzeitig noch Kanzler und sein eigener Außenminister. Für 2 Wochen kann man sowas
sagen. Das hat Adenauer aber auch gemacht.
Der war das tatsächlich länger, aber da gab es noch kein Außenamt in dem Sinne. Also das weiß man nicht. Oder man ernennt jetzt den Finanzminister und dafür für die anderen Ressorts, Justiz und Bildung, nimmt man irgendwelche Nasen, die im Kabinett, was weiß ich, Clara Geiwitz hätte vielleicht Zeit.
Wollte ich gerade sagen, die hat ja nichts zu tun. Oder hat die
zumindest
oder,
hat sie nichts getan bisher.
Na, wollte ich gerade sagen, oder hat die schon irgendwelche Wohnungen gebaut? Ich glaube, nein.
Ich glaube, das Einzige, was sie für das Ministerium für Wohnen qualifiziert, ist, dass sie privat sogar selbst wohnt. Ich habe das aber nur gehört. Kann es nicht...
Sie soll wohnen.
Ja.
In Potsdam, ne? Du bist doch da
jetzt
öfter.
Jetzt machst du mir den Gag wieder kaputt.
Ach so, was haben wir? Hä?
Ja, sie wohnt privat. Das ist wie wenn man einen Atemminister hat,
der ja,
privat.
Ja, alles gut, aber der Gag war ja durch und jetzt kann man ja noch einen draufsetzen. Mein Gott.
Ja, okay.
Kabarettistische Interne.
Nee, wir müssen uns mal einen Sidekick leisten, der einfach nur lacht, so ein bisschen wie Manuel Andrack, der einfach immer dessen Mikrofon immer am lautesten gestellt wird.
Wenn du guckst keine Streamingdienste, ne? Gar nicht. Also hast du vermutlich
nicht so.
Also hast du schon mal eine Folge LOL gesehen?
Ja.
Da der ist doch zum Schluss der Staffel, zum Schluss der Staffel lassen die immer so einen dicken Bayern rein, der über jeden Scheiß lacht. Also quasi ein Harald Uschmann.
Ja.
Grüße. und so ungefähr, so einen bräuchten wir, ne?
Naja, aber wir kennen doch Harald Uschmann, das ist unser beider Lieblingszuschauer.
Das stimmt.
Weil man den immer raushört.
Genau.
Der ist auch relativ oft bei dir, bei mir.
Ja.
Und den hört man immer. Und eigentlich, gerade bei den Verreckern, bei den Rohrkrepierern, da müsste man. Oder wir lassen die. Der Katz soll uns einfach eine Voicemail.
Nee, das, nein. Es geht nichts über einen echten Harald.
Okay.
So, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. Also, wir sind jetzt so: Lindner ist jetzt raus, die FDP ist raus. So, jetzt bilden die eine Minderheitsregierung. Und zwar offensichtlich mit etwas Mühe. Er hätte ja keine neuen Minister ernennen müssen. Also, ich sag mal so: für das bisschen bis 15. Januar, also sagen wir mal bis März, für das halbe Jahr wäre jetzt auch noch so ein Hilfsmittel. Also er hat schon noch was vor. Steinmeier, wir haben ja eben das Statement von Steinmeier gesehen, also das hat glaube ich 3 Minuten gedauert, glaube ich. Hast du es vollständig erfassen können?
Ich glaube, ich habe noch nie irgendwas erfasst, was er gesagt hat.
Genau, das war
ist aber
irgendwie
wieder dieses, also Spiegel online titelt, es ist nicht die Zeit für Taktik und Scharmützel. Ach, das wussten wir ja noch gar nicht. Ich dachte, er sagt, jetzt ist genau die Zeit für Taktik
und Scharmützel.
Weil er selber ja als Minister jahrelang, aber er war ja früher der Wolfgang Schmidt, also Kanzleramtsminister und später dann Außenfraktionschef und so weiter. Und ich glaube, das Einzige, was er in seinem ganzen politischen Leben gemacht hat, sind Taktik und Scharmützel. Dann da zu landen, wo er jetzt
deswegen ist. Kennt er sich damit aber auch so gut aus.
Ja.
So, also um jetzt nochmal jetzt hat also Steinmeier irgendwie, kennst du das, wenn du versuchst, dich auf was zu konzentrieren und es will dir einfach nicht gelingen? So geht es mir immer, wenn Steinmeier redet. Ich rutsche dann immer so weg.
Ja, keine kein Wunder, dass Armin Laschet einfach immer laut loslacht, wenn er
so
sieht.
So. So, aber er trifft sich heute wohl noch mit Merz und auch Scholz hat sich wohl schon mit Merz unterhalten. Das heißt, die Frage ist, die CDU soll jetzt Mehrheitsbeschaffer für so ein paar Ampelgesetze noch sein, wie Migration und so Kram, was alles noch beschlossen werden soll. Macht Merz das mit oder lässt er Scholz auflaufen?
Doch, das hat er schon haben seine Leute schon angekündigt, dass er, was heißt, ob dann ganz konkret so ein Gesetz auch gut wird oder ob es in der Nachbesserung dann hakt und vielleicht rausgeschoben wird, das weiß ich jetzt nicht. Aber gerade Migration, da ist es ja auch nötig, da Gesetze auch schneller anzupassen. Immerhin, die Union hat der letzten Verschärfung ja schon zugestimmt, zwar vor 2-3 Wochen nach dem Solingen-Anschlag.
Genau.
Insofern, damit kann man schon rechnen, dass die Union, und das hat sie ja auch mit mehreren Gesetzen jetzt gerade heute, das Einzige, was der Bundestag heute Morgen gemacht hat, ist ja dieser Antisemitismus, ist nur eine Resolution, aber das ist schon ja auch ernsthaft unter Beteiligung der Union zustande gekommen. Also man kann schon mit denen ordentlich reden.
Ja, das bestreitet ja
auch. Und was ja auch noch nötig ist, ist zum Beispiel das Bundesverfassungsgericht im Grundgesetz zu stärken. Das macht man ja auch zusammen mit der Union. Also das läuft ja alles fast geräuschlos nebenher. Insofern kann ich mir schon vorstellen, dass die Union da mit Rot-Grün da gut zusammenarbeitet. Ist nur wieder die Frage, ob die Grünen dann wieder protestieren, weil sie sagen, nee, also so viele wollten wir ja dann doch wieder nicht abschieben. Ich würde es den Grünen vielleicht nicht raten, da jetzt groß noch auf die Pauke zu hauen.
Naja, weil dann brauchen, also die SPD und CDU haben so ganz knapp eine Mehrheit im Bundestag, ne? Also die brauchen die Grünen nicht.
Genau. Und Volker Wissing als Mehrheitsbeschaffer gibt es ja
jetzt. Warte. Wie gesagt, über erbärmliches Elend reden wir gleich. Ja, also es wird jetzt, weil die Frage ist, wenn das jetzt alles einigermaßen läuft, also Scholz hat jetzt die Zeit, seinen Amtsbonus auszukosten. Ich weiß nicht, ob es ihm viel bringt, aber Merz hat zumindest keinen Amtsbonus. Und es riecht ja extrem nach GroKo. Also wenn jetzt im März Neuwahlen sind, haben die ja keine Zeit, das darum, ich verstehe Lindner auch nicht so richtig, ob er was provoziert hat, ob er es nicht provoziert hat. Die hätten jetzt das Jahr noch gebraucht. Mhm. Also es wäre jetzt bis Weihnachten, wären noch so ein paar Gesetze über den Tisch gegangen und so. Und dann wäre ja, spätestens ab Januar, wäre ja der Wahlkampfmodus angegangen. Und dann wären ja nur noch Geschenke verteilt worden, alle hätten sich lieb gehabt, alle hätten versucht, sich zu also einen politischen Gegner und so weiter. Und das hat Lindner jetzt extrem verkürzt.
Naja, was heißt extrem verkürzt? Wie gesagt, es wird, wenn Ende März gewählt wird, dann ist ja noch nicht klar, weil wann dann die Regierung steht. Dann ist, wie gesagt, erstmal Ostern, ach, dann ist schon Pfingsten, dann ist vielleicht so der Sommerferien. Wie lange Regierungen in Deutschland immer gebraucht haben. Die letzte hat 2,5 Monate gebraucht, um gewählt zu werden, und das war relativ schnell damals sogar noch. Also da, das ist diese Abkürzung, wie gesagt, ich bin schon der Meinung, dass die Abkürzung richtig ist, und ich glaube auch aus Sicht der FDP, weil sie nämlich jetzt ins Handeln gekommen ist und beweisen kann, dass sie ihrer Klientel beweisen kann, dass sie nicht alles mit sich machen lässt. Und das,
ja,
wie gesagt, man muss die FDP-Prozentzahl ja nur um 1 Prozentpunkt anheben, und dann hat man schon.
Ist man wieder im Bundestag.
Ja, gegenüber dem sozusagen es qualvoll auslaufen zu lassen. Du kennst ja das Sprichwort, Ende mit Schrecken, Schrecken ohne Ende und so weiter. Das ist, da ist schon was dran. Also,
wobei ich mir auch nicht vorstellen möchte, wie Christian Lindner ausläuft. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Naja, aber das Problem, also so, pass auf, die FDP wird sich jetzt profilieren, so nach Motto, wir waren diejenigen, die diese schlimme Ampel beendet hat, weil die Ampel ist ja das Schlimmste, was es überhaupt gibt, was übrigens Quatsch ist. Kein Mensch hat ein Problem mit der Ampel, es geht ja immer nur gegen die Grünen. Das ist ja also mit so im allgemeinen Volkswillen.
Genau.
Also es geht ja nur gegen die Grünen.
Ja, ja.
Und also die FDP stimmt da auch mit ein, die SPD hält sich ja immer schön zurück, aber so, und jetzt kommt es zu Neuwahlen. Also ich meine, es geht doch gar nichts anderes als GroKo, oder?
Das denke ich auch, ja. Die CDU-CSU ist ja recht stark bei 35-36%.
Nein, so finde ich etwas über 30.
Ja, aber dann würde, wenn die SPD dann noch ein kleines bisschen zulegt, dann hätte man ja über die Hälfte der Sitze. Also das wird sicher, das wird es nicht geben, dass die beiden unter der Hälfte landen.
Waren Sie mal, irgendwann zu Merkel-Zeiten waren Sie mal tatsächlich, das für die GroKo nicht mehr gereicht. Wann war denn das? Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee, das war nie so.
Aber war auf jeden Fall irgendwann mal knapper.
Es gab ja immer GroKos, fast immer.
Nein, während der Legislaturperiode laut Umfragen.
Ach so, das meinst du. Ja, das schon. Aber erstens mal wird die CDU nicht groß verlieren bei den Umfragen bis zur Wahl, und die SPD wahrscheinlich auch nicht mehr, weil die schon auf der Talsohle angekommen ist mit ihren 14%. Naja, also das ist, es ist ja letztlich alles immer eine Wette, und selbst das Laufenlassen wäre eine Wette gewesen. Also wenn man sagt, wir streiten jetzt noch ein Jahr lang rum oder 10 Monate, das wäre ja genauso eine Wette auf die Zukunft, wie wenn man sagt, man macht die vorgezogene Neuwahl. Insofern, es ist halt nicht so wie bei Macron, der sagt, übrigens in 3 Wochen, da habe ich noch nichts vor, da ist jetzt Wahl. Das war ja unter ihm auch eine Wette, und er hat sie ja sogar gewonnen. Jetzt hat er ja.
Mehr oder weniger gewonnen.
Nee, sogar. Also seine Partei ist zweitstärkste Kraft, obwohl sie nur drittstärkste Stimmenzahl hatte, und er hat einen aus seinen Reihen, nee, er hat sogar einen Konservativen aus der viertstärksten Fraktion zum Premier gemacht, der bisher noch gar nicht, der irgendwie regiert, ohne im Parlament bestätigt zu sein. Also irgendwie, Macron ist mehr oder weniger im Moment fein raus. Außerdem kann er jetzt nach Berlin zeigen und sagen, guck mal, wie Chaos wirklich so aussieht.
Genau.
Übrigens, heute ist ja noch ein EU-Gipfel, beziehungsweise nein, nicht EU, das ist morgen in Budapest, sondern Europäische Politische Gemeinschaft. Die brauchen wir ja dringend.
Genau.
Zusätzlich zur EU noch, also die besteht quasi aus der EU und aus allen anderen demokratischen und halbdemokratischen Ländern Europas. Und weiß nicht, ob Scholz da heute jemals noch ankommt. ob einer dort merkt, dass er nicht da ist.
Das war ja eben das Problem. Scholz ist ja bei internationalen Gipfeltreffen immer nur dann aufgefallen, wenn er eine Augenklappe auf hatte.
Genau.
Dann gab es eine ganz neue Form von Respekt.
Stimmt.
So, um jetzt nochmal zum Thema zurückzukommen. So, also die Krise ist da, die Minister sind da. Jetzt faselt ja hier, dieser geistig minder Bemittelte da aus dem Bergland, Söder. Söder faselt ja jetzt was von sofortigen Neuwahlen, also die gesamte CSU sofort. Also sagen wir mal so, was wäre der frühestmögliche Zeitpunkt für Neuwahlen? Nehmen wir mal an, Scholz würde jetzt die Vertrauensfrage stellen. Was wäre der frühestmögliche Zeitpunkt?
Genau, jetzt die Vertrauensfrage stellen, heute ist Donnerstag, dann könnte sie am Samstag abgestimmt werden, was unwahrscheinlich ist, weil da ja keine Sitzung ist, müsste extra anberaumt werden.
Geht
und dann
aber.
Dann würde der Präsident am selben Tag den Bundestag auflösen, also diese 21-Tage-Frist nicht einhalten. Dann hätte
das wäre dann der 9. November? Lustig. Wäre lustig.
Der 9. November, genau. Nach meiner Ansicht ist da, nach meiner Auffassung, nach meiner Kenntnis ist das sofort, ja.
Das wäre lustig, wenn Steinmeier das dann sagen würde.
Genau. Und wie gesagt, dann hätte man ab dem 9. November 60 Tage und die müsste man, also muss man auch nicht, man kann dann am 10. schon die Wahl machen, aber das wird nicht organisatorisch nicht gehen. Es gibt ja auch da Fristen im Wahlgesetz und die sind so, dass man sie eigentlich nur dann einhalten kann, wenn man die 60 Tage ausschöpft. Also Wahl muss ja immer an einem Sonntag oder gesetzlichen Feiertag sein. Theoretisch könntest du am zweiten Weihnachtsfeiertag auch eine Wahl ansetzen.
Das wird aber nicht klappen.
Genau, wenn man jetzt mal schaut, vom 69 Tage ist der 8. Januar.
Also das wäre der frühestmögliche.
Und das ist Mittwoch, sodass wir eigentlich am 5. Januar die Wahl frühestens kriegen.
So, das wäre wirklich der realistisch frühestmögliche Termin.
Ja, und wir hatten ja 1987 schon mal eine Wahl, die im Januar stattfand, nämlich am 25. Also das ist schon auch realistisch, dass man an so einem, also dass man sagt, die 21-Tage-Frist ab heute oder ab nächster Woche ausschöpfen und dann wäre eine Wahl möglich am 26. Januar. Und das halte ich eben auch, also da bin ich, und jetzt muss ich hier eine Triggerwarnung aussprechen, da bin ich einmal in meinem Leben einer Meinung mit Markus Söder. Mhm. Obwohl ich den natürlich...
So, das war das Ende des Podcasts Lucke ja, und Hengstmann?
Dass man wirklich sagen kann, das wär besser, weil dann würde man noch 2 Monate sparen gegenüber dem März. Aber das ist jetzt...
Es ist lustig, dass im März der Wahltermin für März ist.
Es gibt schon entsprechende Plakatentwürfe, März 2025.
Mit E.
Genau, also das ist jetzt kein Scherz, sondern die Parteizentrale hat das schon released. Aber so. Wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, das wäre dann wieder peinlich für Scholz, dass ihm dieser ganze Kram jetzt auch noch in den nächsten Tagen um die Ohren fliegt und dass er das beschleunigen muss, ohne es zu wollen. Dass er jetzt, das, was weiß ich, dass dann morgen heißt, nee, wir ziehen die Vertrauensfrage doch auf nächste Woche vor.
Wir gucken.
Das Problem ist... Oder noch schlimmer, oder sozusagen noch scholziger, dass er hat ja für den 15. Januar die Vertrauensfrage angekündigt. Das ist ein Mittwoch und wenn man mal in die Geschichte guckt, es gab in der bundesdeutschen Geschichte 5 Vertrauensfragen. 2-mal von Helmut Schmidt. Nee, einmal von Brandt, einmal von Schmidt, einmal von Kohl und 2-mal von Schröder. Und fast alle waren an einem Freitag.
Ah.
Es ungewöhnlich ist, dass er jetzt ausgerechnet den 15. in der ersten Sitzungswoche nächstes Jahr sich nimmt. Oder erst, also ich könnte mir vorstellen, es wird dann doch der 17. der Freitag, weil er die Frage erst am 15. stellt und da müssen, wie gesagt, 2 Tage dazwischen sein. Das wäre natürlich auch nochmal Scholz, dass er sagt, ich stelle die Vertrauensfrage spät und dann stelle ich sie noch später. Eigentlich, ja, wir brauchen jetzt nicht zu wetten, aber wir denken an diese Worte.
Okay, ich muss jetzt auch gleich die Vertrauensfrage stellen, weil ich los muss, aber...
Aber dann hören wir erst in 21 Tagen auf.
So, wir haben gestern ja vergessen, weil wir hatten ja gestern schon mal eine Folge, dass wir tatsächlich 2 Jahre haben. Es gibt diese...
Ja, herzlichen Glückwunsch.
Ja, Glückwunsch, dir auch, toll. Oder wie mein Neffe mir per WhatsApp zum Geburtstag in alles klein und ohne Satzzeichen schrieb, alles Gute. Was ich sehr lustig fand, habe ich mich sehr gefreut.
Zu unserem Jubiläum?
Nein, zu meinem Geburtstag.
Ach so. Nein, das interessiert ja keine Sau.
Richtig, so, nicht mal mich. Und wir haben gesagt, lass uns mal Quizfragen vorbereiten. Ich bin natürlich überhaupt nicht dazu gekommen, das machen wir dann nächste Woche mit meinen. Aber Thiemann hat gesagt, dass wir wenigstens so ein bisschen im Jubiläum drinbleiben. Beenden wir diese Folge, weil ich muss wirklich dringend los, mit einer Quizfrage. Und die stellt Thiemann mir.
Genau. Du hast die Wahl, politisch oder nicht politisch?
Ja, natürlich politisch.
Okay.
Ich bin gerade im Modus.
Dann nenne mir doch bitte die deutschen Ministerpräsidenten der 16 Bundesländer zum Ende des Jahres 1990. Du bist ja großer Fan des Jahres 1990. Ah. Ich musste neulich das ganze Kabinett Kohl aufzählen. Du musst jetzt nur 16 Leute nennen.
Okay, also fangen wir oben an. Schleswig-Holstein müsste Björn Engelheim gewesen sein.
Richtig.
So, Ende 1990.
Ja.
Also nach der Wiedervereinigung.
De facto zum Zeitpunkt der Wiedervereinigung plus die allerersten in Ostdeutschland.
Dann MacPom müsste ein gewisser Gomolka gewesen sein, wenn ich mich nicht allzu sehr täusche.
Richtig.
Hamburg zu dem Zeitpunkt, war das Foscherau? Ich weiß es nicht.
Richtig.
Bremen war, weiß ich nicht mehr.
Bremen ist schwieriger, das war Wedemeyer.
Nee, sagt mir überhaupt nichts. Ja. So, Brandenburg war Stolpe, Sachsen-Anhalt war Gerd Gies, Sachsen war König Kurt, also Kurt Biedenkopf, und Thüringen weiß ich nicht, das weiß ich nicht, den Namen habe ich mir nie gemerkt, der war ganz kurz im Amt, bevor dann Rheinland-Pfalz hier Vogel kam, aber ich weiß nicht, wie
das
er
war
hieß.
Josef Duchatsch.
Ja, sagt mir überhaupt nichts, keine Ahnung. So, Bayern war natürlich, nee, war das Streibel, ne?
Richtig.
Streibel, Bavü müsste Erwin Teufel gewesen sein.
Nein, aber fast. Also einen Monat später hättest du recht gehabt. Da kam, also das war noch Lothar Späth. Das war das Cleverle.
Das Cleverle. Okay, Lothar Späth. So, Rheinland-Pfalz war Scharping, ne?
Nein. Der war schon. Das ist fast richtig, aber der Übergang zwischen also der Insolvenzverwalter von Bernhard Vogel in Rheinland-Pfalz war Karl Ludwig Wagner.
Ah, okay, aber der war noch CDU.
Der war sozusagen der Tobias Hans des 20. Jahrhunderts.
Also das war noch CDU, ne?
Ja,
richtig. Das letzte Mal.
Der letzte CDUler, der dann...
So, NRW müsste Johannes Rau gewesen sein?
Ja.
Hessen. Oh Gott, Hessen.
Kleiner Tipp, der war der erste Umweltminister vorher gewesen. Börne meinst du, aber der war es nicht, sondern Walter Wallmann.
Wallmann,
auch
stimmt.
Entenhausen verdächtig, Walter Wallmann.
Niedersachsen müsste schon Gerhard Schröder gewesen sein?
Nein. Doch, tatsächlich, genau. Der wurde Mitte 1990 gewählt.
Du hast genau, also nicht mehr Ernst Albrecht, sondern
richtig.
Der Vater von Ursula von der Leyen, sondern schon Gerhard Schröder. Und dann bleibt nur noch Berlin oder habe ich noch...
Das Saarland noch.
Oskar Lafontaine?
Ja.
Und in Berlin regierender... Ah, natürlich! Wer war in Berlin regierender Bürgermeister? Walter Mumper.
Sehr gut, ja.
Der schönste Name, den ich kenne, Walter Mumper. Aber da bin ich selber von mir jetzt ein bisschen beeindruckt. Also
13, ich glaube 13 wusstest du.
Ja, also Thüringen wusste ich nicht. Bremen wusste ich nicht und Bavü habe ich mich ein bisschen...
Und Rheinland-Pfalz.
Hessen wusste ich nicht und Rheinland-Pfalz und Bavü habe ich
mich... Okay, sind es 11. Okay,
ich habe mich im Jahr vertan, sagen wir mal so.
Ja, so. Aber vielen Dank, lieber Sebastian Hengstmann, dass du hier, wie gesagt, dass wir jetzt so oft schon uns immer unterhalten, wenn was wichtig ist oder auch wenn was unwichtig ist.
Richtig.
Und es macht einfach großen Spaß. Und das
genau. Und ich danke dir für deine Peitsche, dass du mich immer wieder zwingst, auch ständig Sonderfolgen zu machen.
Gern.
Die nächste Sonderfolge kommt dann morgen, wenn Donald Trump erschossen wurde.
Von Volker Wissing.
Von Volker. Ach, scheiße, das haben wir nicht über Wissing geredet. Wir reden nächste Woche über Volker Wissing. Wir machen nächste Woche eine ganze Folge nur über dieses erbärmliche, kleine, opportunistische Stück Scheiße, Volker Wissing.
Okay, können wir die letzten Sekunden vielleicht aus unserer feierlichen Folge rauskürzen?
Tschüss. Tschüss.